ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Auch heute sind wir wieder am Hof von Anhalt-Köthen zu Gast bei Fürst Leopold. Und zwar am Neujahrstag des Jahres 1719 mit der Kantate Die Zeit, die Tag und Jahre macht von Johann Sebastian Bach.
Die Zeit, die Tag und Jahre macht, hat Anhalt manche Siegenstunden und ihm zugleich ein neues Heil gebracht. O edle Zeit, o edle Zeit, mit Gottes Huld verbunden.
Fürstengeburtstag und Neujahrstag, das waren die beiden fixen Termine im Jahr, an denen Hofkapellmeister Johann Sebastian Bach auch in Köthen Kantaten komponiert hat. Und bevor wir auf die heutige Neujahrskantate kommen, mal ein paar Worte zum Dichter, der in Köthen, na, sagen wir mal, häufiger auftaucht, nämlich Christian Friedrich Hunold. Der hat auch einen Künstlernamen, Menantes. Lieber Michael, wer war das?
Na, ich würde mal sagen, da hat der Leopold tatsächlich sich bemüht, im Grunde genommen Champions League auf dem Sektor der galanten und auch immer ein bisschen skandalträchtigen Dichtung an seinen Hof zu holen. Also der Menantes, Christian Friedrich Hunold, gebürtiger Thüringer, geboren in Wandersleben 1680, gestorben dann schon 1721, war eine schillernde Gestalt. Ausgebildet am Gymnasium in Weißenfels, Uni Jena dann, musikalisch begabt, spielte Gambe, Flöte und so weiter, ging er nach Hamburg. Und in Hamburg, da wurde er berühmt für verschiedene Dinge. Zum einen hat er tatsächlich viele Romane geschrieben, und zwar teilweise echt skandalträchtige. Da gibt's einen Roman, wo er die ganze Zeit im Grunde Geschichten, manche behaupten Lügengeschichten, über eine der berühmtesten Hamburger Operndiven ausbreitet, die Conradi. Zugleich war er tatsächlich auch an der Oper involviert, hat Opernlibretti gemacht, hat Oratorienlibretti gemacht, hat immer die Nähe zu den Musikern gesucht. Aber mit diesen ganzen Skandalgeschichten, die er da so provozierte, wurde sein Verbleib in Hamburg immer schwieriger. Also ist dann 1706 tatsächlich geflohen, hat dann wohl ein bisschen sein Leben überdacht, wurde in Halle sesshaft, hat dann sich ein bisschen mehr auch noch der geistlichen Dichtung zugewendet, hatte allerdings auch mehr und mehr gesundheitliche Probleme. Also der Typ war ein Lebemann, der musste sich auch immer ausgesprochen galant gekleidet haben, hat auch also deswegen einen kostspieligen Lebenswandel gehabt, wo oft die Einkünfte nicht dazu passten. Also schwierig, aber er war berühmt.
Und Glamour.
Zum Beispiel auch ganz bedeutsam, ich glaube 1708, eine Art Lehrbuch, wenn man zu galanten Reimen gelangt, veröffentlicht, sehr erfolgreich, viele Auflagen, war sehr beeinflusst von Erdmann Neumeister übrigens, ja, also dem, der die geistliche Kantate neueren Typs erfunden hat. Ja, und er saß dann halt in Halle und da muss man sagen, also da hat der Leopold schon eine wirklich weit berühmte Gestalt dazu bekommen, diese jährlichen Lobhudeleien auf Geburtstag bzw. Neujahr zu dichten. Viel Prominenz und wir müssen ja auch sagen, Gott sei Dank, weil bei einigen dieser Kantaten konnten wir ja überhaupt nur erstmal feststellen, dass Bach sie vertont hat und die Musik mittelbar durch Leipziger Kantaten erhalten ist, weil eben Menantes dann 1719 in dieser Gedichtsammlung viele dieser Köthener Huldigungstexte abgedruckt hat und auf dieser Basis die Bachforschung die Parodiebeziehung herstellen konnte. Allerdings, der fiel dann eben auch ab 1720 aus, ist dann gestorben. Dann musste der Leopold sich einen anderen suchen. Und wir werden ja nächste Woche dann noch den durchlauchtsten Leopold besprechen. Das ist offenbar aus dem Jahr 1722, die Geburtstagsmusik, dichterisch auf völlig anderem Niveau, drei Ligen drunter. Also der hier konnte wirklich seine Reime, der Inhalt bleibt trotzdem dünn.
Schrott.
Ja,
sagen wir es doch. Ja, nein, eine Klamotte, das klingt besser, nicht? Das klingt so ein bisschen operettig. Was hat er denn gedichtet zu diesem Jahreswechsel 1718-19? Also worum geht's denn hier in dieser Neujahrskantate?
Na, er setzt den Typus des Dialogs fort. Es sind also wieder zwei Solisten, die da zu Wort kommen. Wieder allegorische Figuren, und zwar einerseits die göttliche Vorsehung, zum anderen die Zeit. Die unterhalten sich miteinander. macht ja Sinn zum neuen Jahr. Man musiziert ja diese Kantate, um den Beistand für das neue Jahr irgendwie zu erzwingen, den göttlichen. Und da ist es ja nachvollziehbar, warum die göttliche Vorsehung da gute Worte spricht und auch die Zeit. Weil all das spielt ja eine Rolle, wenn wir jetzt auf ein neues Jahr schauen. Ja, die erwähnen natürlich ausführlich den Fürsten Leopold. Es sind ellenlange Rezitative, also der Hunold. Keine Ahnung, ob der pro Wort bezahlt wurde oder ob er einfach sich mal nicht kurz fassen wollte oder sollte. Der Aufbau ist ganz ähnlich wie die Kantate von letzter Woche. Der Himmel dachte auf Anhalts Ruhm. Wir haben zwei Arien, ein Duett, ein Chor am Schluss. Dazwischen, wie gesagt, ewig lange Rezitative und es wird eben über Zeit und Schicksal philosophiert. Aber das Ganze eben immer positiv. Am Anfang der Tenor, also die Tenor gewordene Zeit spricht, die Zeit, die Tag und Jahre macht, hat Anhalt manche Segensstunden und itzo gleich ein neues Heil gebracht. Und dann führt das die göttliche Vorsehung fort und sagt, o edle Zeit, mit Gottes Huld verbunden. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen, euch strahlet von Neuem ein göttliches Licht. Mit Gnaden bekröne der Himmel die Zeiten, auf Seelen ihr müsstet ein Opfer bereiten, bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht. Und so geht das dann weiter und dann werden man plötzlich kleine Kontroversen provoziert, die aber eigentlich keine Sinn. Also letztlich Prosit Neujahr.
Friede, Freude,
etwas
Eierkuchen.
Ausführlich ausgedrückt, allerdings in zumindest geschliffenen Reimen.
Die Musik von Bach ist sogar in diesem Falle in einer Originalpartitur erhalten. Ja? Wie ist denn die Quellenlage zu dieser Kantate?
Ja, total interessant. Also tatsächlich der erste Bogen von Bachs Originalpartitur, der muss schon ziemlich früh den Rest des Stückes verlassen haben. Also glaube ich die ersten drei Nummern, die darauf notiert sind. Abenteuerliche Reise durch verschiedene Privatsammlungen und am Ende in der Bibliothek National gelandet. Also das ist die originale Köthner Partitur. Und weil die offenbar so zeitig weggekommen ist, dass Bach sie dann auch in Leipzig, als er das Stück dann nämlich in eine Osterkantate verwandelt hat, ihm also wahrscheinlich nur noch in den Originalstimmen vorlag, hat damals ein Thomaner diese Sätze nochmal abgeschrieben, aber keinen Text unterlegt, um sie sozusagen ready für das Parodieverfahren zu machen. Und da man aber eben in Paris da diese Originalpartitur hat, ist auch klar, hier ist eine Parodiebeziehung da, eben zu der Osterkantate Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß. Und tatsächlich hat Bach 1724 diese Kantate am Osterdienstag, einen Tag, nachdem die andere Köthner Glückwunschmusik als Osterkantate kam, aufgeführt. Und wirklich knallhart durchparodiert. Da wurden selbst die Rezitative parodiert. Bach hat dieses Stück aber sehr gemocht und hat es dann 1731 nochmal neu aufgeführt. Da wurde nochmal eine neue Partitur erstellt, also von der geistlichen Kantate eine weitere Originalquelle erhalten. Und jetzt hat er nochmal Hand an die Rezitative gelegt. Da wurden die nochmal neu vertont. Also wirklich, die Musik hat viel Zeit auf Bachs Schreibtisch verbracht. Der ursprüngliche Anlass aber eben Neujahrsmusik 1719.
Schauen wir mal auf die Musik von Johann Sebastian Bach. Wir haben ja bislang nur das eröffnende Rezitativ ein bisschen gehört. Das sind wieder so höfisch-tänzerische Sätze, die Bach da hinlegt. Zwei Arien, ein Duett und ein Chor am Schluss, um die größeren Sätze mal zu nennen. Was würdest du raussuchen, wenn ich dich jetzt fragen würde, worauf kommt es musikalisch hier ganz besonders an?
Naja, erstmal würde ich sagen, auch dieser Kantat ist wieder eigen, dass die Arien manchmal wirken wie halt gesungene Suitensätze. Also alles Tanzarien, sehr fröhlich, sehr optimistisch. Die erste Arie zum Beispiel ist gleich in Form Energie komponiert und das geht alles gut ins Ohr, tut aber auch nicht besonders weh. Ja, also ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. So. Aber sagen wir mal so, im Zweifelsfall würde ich mir immer auflegen, die zweite Arie, sprich das Duett dieser Kantate, weil das doch kompositorisch vielleicht das spannendste Stück ist. Also hier singen die beiden, also die Zeit und die göttliche Vorsehung, eine Art provozierten Streit. Der Alt singt, es streiten, es siegen die künftigen Zeiten. Dann im Segen für dieses durchlauchtigste Haus, während der Tenor singt, es streiten, es prangen die vorigen Zeiten. Also die Zeit blickt zurück, die göttliche Vorsehung blickt nach vorn. Und das Ganze ist tatsächlich für Bach der Anlass, dass die beiden Sänger, gut, die sind oft, sagen wir mal, ein schöner Terz oder Sechsten Glückseligkeit auch zusammengefasst. Aber die gemeinsam mit den Instrumenten ergibt sich doch ein ganz schönes Gewusel, also ein großes musikalisches Streiten. Und der heimliche Star ist die erste Violine, weil die das Ganze in herrlichen 16. Spielfiguren untermalt. Ob das jetzt mehrere dargeboten haben oder ob auch hier wieder der Konzertmeister Spieß sozusagen seinen Extrapart hatte, in dem er brillieren konnte, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, das ist beste Unterhaltung und bester musikalischer Streit. Das Stück, das vielleicht am längsten auch im Ohr hält, wenn man sich die ganze Kantate anhört.
Ja, das Duett in dieser Kantate Die Zeit, die Tag und Jahre macht, eine Neujahrskantate von Johann Sebastian Bach, die er in Köthen komponiert hat. Du hast schon gesagt, in Leipzig dann 1724 ist es eine Osterkantate geworden, ein Herz, das seinen Jesu lebend weiß. Und sowohl in der Leipziger als auch in der Köthener Fassung fällt natürlich der Schlusschor auch nochmal besonders auf. Also ein groß angelegter Satz für Chor und Orchester. Da hat Bach wieder nicht gespart.
Über 300 Takte, ja.
Wahnsinn.
Ne? Ich meine, gut, 3/8-Takt, da ist ein Takt doch immer schnell vorbei, aber trotzdem echt lang. Gut, der Text, der ist auch wieder klassischer Rausschmeißer. Ergötzet auf Erden, erfreuet von oben, glückselige Zeiten, vergnüget dies Haus. Es müsse bei diesen nur schlauchtigsten Seelen die Gnade des Himmels die Wohnung erwählen. Sie blühen, sie leben, ruft jedermann aus. Und das ruft eben wirklich jedermann aus. Also alles, was musizieren und singen konnte, macht mit. Kurzer Text, aber sehr intensiv dargeboten. Und vielleicht ein Grund, warum Bach das hier besonders ausgiebig wieder zelebriert, könnte sein, neben dem Umstand, dass das Ganze vielleicht auch wieder am Ende in ein Ballett oder so mündete, die Rezitative dieser Kantate sind wirklich extrem lang. Und deswegen, wenn Bach auch überhaupt eine ausgewogene Proportion herstellen wollte, mussten ja notgedrungen die gebundenen Sätze, die Arien und auch der Schlusschor, dann wirklich nochmal länger werden. Also das hat sich hier jetzt wahrscheinlich dann im Schlusschor auf diese Weise nochmal potenziert.
Der Schlusschor der Neujahrskantate von 1719 in Köthen, komponiert von Johann Sebastian Bach. Ja, wenn man jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassend draufschaut auf diese Kantaten, die Bach in Köthen komponiert hat. Michael, vorhin hast du gesagt, es tut nicht weh. Also Begeisterung klingt anders. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ist es nicht so das favorisierte Kantatenrepertoire von Bach?
Na, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich höre mir, wenn ich die Wahl habe, aus dem ganzen Bachschen Kantatenwerk ein Stück auszuwählen, in den seltensten Fällen so eine Köthener Huldigungsmusik an. Gebe auch ehrlich zu, dass ich sie relativ selten auch im Bachfest aufs Programm setze. Wobei es live, finde ich, immer noch besser geht, weil die Stücke sind, das muss man ihnen lassen, einfach mal hochvirtuos. Man spürt hier, der Bach hat eine kleine, aber erlesene Hofkapelle. Und da wird wirklich sowohl in den Instrumenten als auch im Gesang auf virtuoseste Weise musiziert. Aber natürlich, der Anlass dieser Stücke ist immer ein freudiger Anlass, Geburtstag, Neujahrstag, und da musste dem Fürsten gehuldigt werden. Und was diesen Libretti fremd ist, ist jede Art von echten Konflikt. Und deswegen gibt es eben auch nicht die großen, auch mal dramatischen Affekte. Und das hat eine Auswirkung auf die Tonsprache. Die ist halt rundum positiv Und das nudelt sich halt eben auch so ein bisschen tot. Und so eine geistliche Kantate, wo ja eben auch mal dem Sünder gedroht wird amtlich, ja, und die Strafe Gottes oder der Teufel um die Ecke schielt, ja, das liefert natürlich diesem Bach viel mehr Möglichkeiten, sich musikalisch auszudrücken, den Hörer auch mal mitzureißen und zu überraschen und durch ein Wechselbad von Gefühlen zu führen. Und das mögen wir eigentlich. Also wenn wir doch mal ehrlich sind, die schönsten Bach-Kantaten sind vielleicht nicht selten auch zugleich die traurigsten. Und diese Affekte sind den Kantaten ja halt völlig fremd. Und deswegen würde ich sagen, es ist wirklich gute Laune-Musik. Vielleicht ist es auch super Unterhaltung, wenn ich dabei irgendwie noch mein 3-4-Gänge-Menü vielleicht verzehre.
Kannst ja mal ausprobieren.
In einem
Bach
Restaurant.
Ne? Ja,
das genau, ja. Ja. Wobei man trotzdem der Musik dann natürlich Unrecht tut, wenn man das so sagt. Je tiefer man reinleuchtet, stellt man dann doch wieder fest, wie viel Kunst eben auch Bach da wieder satztechnisch angewandt hat. Aber dennoch, es fehlen so ein bisschen die großen Gefühle und diese musikalischen Standpauken, die der Bach eben auch zu halten imstande ist.
MDR Klassik.